Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute muss ich sagen, ist es ein bisschen anders als sonst und ich bin auch aufgeregt, weil ich habe mir gedacht, wir machen heute eine Q&A-Folge. Q&A, was bedeutet das? Für die, die es nicht wissen, Question, Answer. Das heißt, ich habe euch auf Instagram gefragt, was interessiert euch eigentlich? Was möchtet ihr gerne hören? Worüber soll ich mal sprechen? Ihr durftet Fragen stellen oder Themenvorschläge machen. Und ich habe mir jetzt einfach mal alle diese Fragen und Themenvorschläge hier vorgenommen. Ich habe hier mein Handy bei mir und ja, ich muss sagen, ganz schön viel Zeug. Und ich werde jetzt wie mir in irgendeiner Form Fragen rauspicken und die dann versuchen, so gut wie möglich und ohne romanartige Ausschweifungen darauf einzugehen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle schaffen. Ich könnte höchstwahrscheinlich zu jedem einzelnen Punkt, zu jeder einzelnen Frage eine ganze Folge gestalten. Gar kein Problem für mich. Wer die Folgen bisher so ein bisschen gehört hat, der weiß das. Ja, genau, dann würde ich mal sagen, wir schauen jetzt mal hier rein, was alles so gefragt wurde. Ich fasse mal kurz für euch ein bisschen zusammen. Es ging los mit ein paar zögerlichen Fragen in Richtung Tattoos quasi. Tatsächlich Tattoos, ja, genau. Denn, ja, logischerweise wissen die meisten von euch ja über meinen Beruf Bescheid. Ich poste ja auch bei Instagram immer mal was auf meinem Hyperfokus-Account und da haben einige von euch verfolgt, dass ich tatsächlich dieses Wochenende mal wieder tätowiert worden bin. Und zwar von meinem Partner Peter. Partner Peter. Ja, der hat mich zwischen Tür und Angel, so wie das bei uns, wenn es passiert, meistens der Fall ist. Weil wir ja immer schauen müssen, ja, wann haben wir überhaupt Zeit dafür? Wann haben wir die Muße dafür? Und wann können wir irgendwie die Kinder loswerden, um das auch tatsächlich dazu kommen zu lassen? Genau. Und da gab es also die Fragen, welche passt ganz gut dazu? Moment. Jemand wollte ganz genau wissen, wo ist denn dein neues Tattoo? Weil ich habe das natürlich gar nicht gepostet, das Endergebnis. Ich habe mir das, ja, das ist so ein bisschen oberer Dekolleté-Bereich Richtung Hals. Da habe ich mich entschieden, beziehungsweise habe ich da so einen kleinen, ja, ist ja so, ne, typisch morgens aufwachen und fixe Idee im Kopf. Ach, ich muss unbedingt an dieser Stelle jetzt eine Tätowierung haben. Ich wollte da nie eine Tätowierung haben, weil das erstens aus Erfahrung sehr, sehr schmerzhaft ist an der Stelle und zweitens die Stelle natürlich auch sehr sichtbar ist und bitte nicht lachen, aber ich habe irgendwie jetzt so gedacht, jetzt bin ich Ü40, es ist wirklich scheißegal, was ich mache, ich kann einfach alles machen, was ich will. Das finde ich irgendwie, ziemlich cool. Ich habe immer gedacht, dafür müsste man so im ältere Damenalter sein, dass man so auf alles scheißt. Aber ich bin mir jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe total ein gutes Mindset, was das anbetrifft. Und lasse mich jetzt nicht mehr durch irgendwas aufhalten, irgendwelche Gedanken, die mich da stoppen würden. Ich mache das jetzt einfach, was mir einfällt. Und wenn ich morgen aufwache und will mir mein Gesicht tätowieren oder was auch immer, dann mache ich das einfach. Ja, so ist es gerade. Und genau, also habe ich gedacht, ich möchte das jetzt machen. Und dann habe ich den Peter, wie immer, ja, damit überrumpelt. Er kann sich quasi fast gar nicht da rauswinden, weil ich da schon sehr bestimmt bin. Und dann sage ich halt, los, ich will das jetzt machen. Du musst, du musst, du musst. Und dann habe ich ihn überredet, dass er für mich das klingt so bescheuert, weil wir das eigentlich ja nie machen, ein Design erstellen. Ne? Ich bin aber eine fürchterliche Kundin, also ich brauche wirklich, zumindest an manchen Stellen möchte ich da schon sehr mit reinbestimmen. Das dürft ihr euch wirklich nicht merken, wenn ihr zu mir kommt zum Tätowieren. Also ich bin da nicht so, ich gehe auch auf Wünsche ein und so, aber was ich da gemacht habe mit dem armen Peter, das war ein bisschen too much. Aber es ist eben manchmal so, dass mir Sachen gefallen, die jetzt nicht ganz so in seinem Repertoire liegen und ja, manchmal sind wir dann halt gegenseitig so, er darf das bei mir auch machen, dass wir einfach sagen, kannst du mir mal sowas in die Richtung machen? Wenn das jetzt nicht total was Abwegiges ist, wie zum Beispiel, weiß ich, ein Zombie-Porträt oder so. Also das kann weder ich machen noch er. Obwohl, vielleicht könnte er es sogar, aber genau, also das würde zu weit gehen. In dem Fall war es ja was Grafisches und was Schmückendes. Und ich habe da eigentlich auch eine ganz gute Vorstellung davon, welche Dinge er umsetzen kann und wie schön es dann letztendlich auch aussieht. Er muss nur ein bisschen dahin getrieben werden von mir. Ja, das habe ich also gemacht. Und dann hat er mir das in der Küche wirklich nach dem Frühstück einfach aufgezeichnet. Ich habe euch das als Video auch in der Story kurz gezeigt, weil ich das so lustig fand. Für uns ist das relativ normal, aber ich glaube, andere Leute denken, was ist bei denen los? Also, Schatz, kannst du mich mal schnell tätowieren? Ja, okay, komm her, ich zeichne dir mal was auf. Ja, so ähnlich ist es tatsächlich bei uns. Genau, und wir haben natürlich unsere Sachen auch immer in der Nähe. Also wir können quasi jederzeit loslegen. Und so hat es dann gepasst, dass die Kinder, ja, sowieso mit den Nachbarskindern gespielt haben. Und haben wir gesagt, los, komm, wir nutzen jetzt die Chance. Und dann haben wir das gemacht und ja, es ist sehr schön geworden und jetzt habe ich für die eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich die Anfangsfrage beantwortet habe, ja, also genau, die habe ich eigentlich schon am Anfang beantwortet, auf dem Dekolleté im Halsbereich, genau, und irgendwann werdet ihr das sicherlich auch noch sehen, aber ich bin jetzt nicht gewillt, präsentierbare Bilder extra dafür zu machen oder Videos, nee, genau, ihr werdet es sicherlich sehen. Und da passt auch noch eine weitere Frage dazu, denn die war tatsächlich, wie war es denn, von Peter tätowiert zu werden? Und ich hatte irgendwo mal fallen gelassen, kurzzeitig, dass erstens ich natürlich sehr, sehr Schmerzen habe beim Tätowieren. Das war nicht immer so. Das war früher anders. Und dass es am allerschlimmsten tatsächlich ist, wenn es Peter macht. Weil Peter ist ja auch, ja, mein langjähriger Lebensgefährte. Und wir haben voneinander viele Tätowierungen bekommen, gegenseitig. Und wir haben das festgestellt, beiderseits, dass es so ein bisschen schwierig ist, wenn man einerseits als selbst tätowierende Person, die das ja quasi fast täglich macht, auf einmal auf der anderen Seite sitzt und das Gehirn quasi nicht klarkommt mit diesem, Moment mal, falsche Seite. Also eigentlich bist du ja die Person mit dem Gerät in der Hand und die dann der anderen Person Schmerzen zufügt. Da muss man sich also auch nicht darauf vorbereiten, so als Körper, als Gehirn, dass gleich Schmerz stattfinden wird. In dem Fall haben wir auch keinerlei Hormonausschüttung, die uns da in irgendeiner Form unterstützend zu Hilfe eilt. Wir sind dann immer eher so, als würde uns jemand plötzlich von hinten schubsen. Also wirklich, so stelle ich mir das vor, dass wir gar nicht vorbereitet sind. Wir sind nicht aufgeregt, wir erwarten den Schmerz nicht, weil wir irgendwie darauf gepolt sind, da zu sitzen und jemanden zu tätowieren. Und wenn wir dann selber die Person sind, dann ist man manchmal überwältigt davon, wie sehr es doch wehtut. Und ich denke meistens gleich in den ersten Minuten an meine tollen KundInnen, die einfach das immer so gut aushalten können. Ich verstehe das gar nicht. Also ich finde es richtig faszinierend, wie Menschen stundenlang mit mir hier sitzen und wir sprechen miteinander und wir können das so ein bisschen, ja, nebenbei laufen lassen, dieses Schmerzding. Ich bin da sehr feinfühlig. Also ich merke natürlich, wenn meine Kundinnen Schmerzen haben und auch ich weiß auch, welche Stellen doof sind und so. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die meisten Personen wirklich einfach super tough sind oder das total gut hinkriegen, das nebenher laufen zu lassen und wirklich vielleicht nur anfangs und am Ende natürlich dann keinen Bock mehr zu haben und zu merken, so jetzt ist einfach meine Energie verbraucht und ich will jetzt nicht mehr. Ja, das ist natürlich toll, der Körper spricht mit uns, Schmerz ist eine super Sache, darüber können wir auf jeden Fall auch nochmal gesondert eine Folge machen, weil ich das einfach faszinierend finde und weil Schmerz so verschieden ist und ja, ist richtig viel Potenzial bei dem Thema. Also da überlege ich mal, ob ich da irgendwann mal reingehe. Jetzt nicht nur mit dem Tätowieren, sondern einfach Schmerz im Allgemeinen. Genau, und gleichzeitig eben ist es so, um nochmal drauf zurückzukommen, wenn jemand, der einen eigentlich hoffentlich liebt, ja, einem etwas zufügt, in dem Fall etwas Schmerzvolles, etwas abgesehen jetzt von irgendwelchen Kinks, wenn man jetzt wirklich sagt, das brauche ich irgendwie, um mich zu verbinden, das ist unsere gemeinsame Sache, uns Schmerz zuzufügen, das ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn man gewohnt ist, dass man von dieser Person eigentlich nur liebevolle Berührungen empfängt und das auch das ist so ein Gewöhnungsprozess im Hirn, glaube ich, dass es einfach gewöhnt ist. Diese Person tut mir nichts, die tut mir gut, die macht liebe Sachen zu mir, dass ich mich gut fühle und wohlfühle. Und dann kommt diese Person auf einmal mit so einer kleinen Waffe und tut einem halt irgendwie weh. Das passt nicht gut zusammen. Und das ist ein merkwürdiges Gefühl und ich habe das auch bisher nicht geschafft, das irgendwie zu üben, das hinzubekommen. Man kann sich nicht so gut, ja, es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es muss irgendein Phänomen dahinter stehen, dass es einfach die Erwartungshaltung in eine andere Richtung geht und dadurch der Schmerz so stark ist. In dem Fall. Ja, wir haben früher immer gesagt, es ist so ein bisschen so ein Liebestest, ne? Wenn es nicht mehr wehtut beim Tätowieren, dann muss man sich da nochmal kümmern, ob da irgendwie was nicht stimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass es trotzdem stellenabhängig ist und auch tagesformabhängig. Und ich weiß noch, beim letzten Mal, das noch gar nicht so lange her ist, das war was in Handgegend, Handgelenk. Das hat sehr, sehr weh getan und das war nur sehr, sehr kurz. Und trotzdem hat es einfach höllisch wehgetan. Und dieses Mal war es so, ich habe versucht, mich so krass vorzubereiten, so spontan das auch war, aber ich habe mir die ganze Zeit gesagt, nein, ich will das jetzt unbedingt haben, ich möchte das schaffen, es muss gemacht werden. Also ich habe mich wirklich mantramäßig eingestellt darauf. Und dann haben wir das ja so spontan irgendwie gemacht. Und haben dabei auch nicht so richtig gesprochen, nicht so viel. Ich glaube, Peter hat die ganze Zeit ein bisschen Angst gehabt, dass ich gleich wieder anfange, Geräusche zu machen und mich zu verkrampfen. Aber es war diesmal echt ganz gut, obwohl ich vorher dachte, ich muss mir irgendeine Betäubungssalbe draufschmieren und dann, was weiß ich, Tablette nehmen, Ibuprofen, weiß ich, habe ich alles nicht gemacht. Ich mag das auch gar nicht. Also das ist auch nochmal so ein Thema. Das zählt für mich alles unter Kontrollverlust, ich kann es nicht leiden, ich muss alles spüren und erleben, was sich so abspielt, genau. paradox eigentlich, obwohl es dann blöd ist und wehtut. Naja, genau so ist es. Aber ich habe nichts davon gemacht und habe mich einfach zusammengerissen. Ich habe in die Wolken geschaut. Bei uns ist über der Tattoo-Liege so ein großes Dachfenster. Da schaut man in die Wolken. Ja, und irgendwie bin ich da durchgekommen. Ja, es war nicht schön, nee, aber ich habe es geschafft. Ich war auch saustolz danach. Und zeigt mir immer wieder, was Tätowieren so kann. Also was es mit einem macht. Und ja, hallo und liebe Grüße an alle, die bei mir schon, wie man immer so doof sagt, unter der Nadel lagen. Ihr seid alle toll und ihr habt das alle bis jetzt einfach so wunderbar gemacht. Und ich freue mich, dass ihr so gut mit eurem Körper seid. Genau. So, wollen wir mal gucken, ob es noch dazu etwas... Ja, da gab es natürlich noch ein paar Fragen, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht so in diesem Tattoo-Bereich rumrühren, weil wir sind ja hier kein Tattoo-Podcast. Wäre jetzt auch nicht so mein... hätte ich jetzt auch keinen Bock, so einen Tattoo-Podcast zu machen. Genau. Ich guck mal, was es hier noch so gibt. So, hier gibt's, da passt ein bisschen dazu, wie schaffst du es, eine glückliche Langzeitbeziehung zu haben? Puh, Leute, ja, diese Beziehung ist tatsächlich eine Langzeitbeziehung. Lustig, dass man das jetzt, ja, dass es dafür Bezeichnungen gibt, lang, kurz, fern, nah, weiß ich nicht. Langzeitbeziehung, genau, der Peter und ich, wir sind jetzt, siehst du, da fängt es schon an, ich weiß es nicht genau, ich glaube 16, 17 Jahre, beisammen. Und, ja, wie soll ich das sagen? Ich kann das nicht genau erklären. Zu meinem Wesen passt es vielleicht gar nicht, zu seinem vielleicht auch gar nicht. Und es war auch zu Anfang auch ein bisschen schwierig. Ich habe tatsächlich wenig Punkte, die ich da jetzt so geheimtippmäßig euch kredenzen könnte. Ich glaube, ich würde zum Thema Beziehung tatsächlich auch nochmal eine extra Folge machen, weil ich glaube, da wäre es ganz cool, wenn ich jemanden finde, der auch eine Langzeitbeziehung hat und wir darüber einfach ein bisschen deep talken, weiß ich nicht, schwadronieren. Ich kann nur sagen, also was mir immer wieder einfällt, ist, dass wir sind zwei Menschen, die beide sehr, sehr viel Raum brauchen für sich selbst und die Dinge, die man macht ganz allein für sich. Und das haben wir eigentlich, ja, es ist immer blöd, das zu sagen, aber vor den Kindern haben wir das wirklich super hinbekommen. Wir haben auch damals, als wir zusammengezogen sind, gesagt, wir ziehen nur zusammen, wenn jeder ein eigenes Zimmer hat. Das sind Dinge, die wir so einfach mal kommuniziert haben, dass wir das brauchen, dass immer klar ist, dass wir uns selbst an erster Stelle sehen. Das ist krass, wenn ich das so ausspreche, aber das funktioniert. Und ich glaube, dass das auch gesund ist, auch wenn ich das in vielen Bereichen vielleicht nicht schaffe, aber in dieser Sache ist es, glaube ich, schon das Raumgebende, genau, was so das eins der größten Punkte ausmacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, also es ist sicherlich wichtig, dass beide Personen damit, ja, damit gleich fahren. Und wir haben das so geschafft, also dass jeder seinen Raum hat und trotzdem verlieben wir das, die Zeit zusammen zu verbringen, und wir arbeiten ja auch zusammen tatsächlich auch schon seit bestimmt auch 15, 16, nee, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall auch 14 Jahre oder seit wir dann den ersten Laden zusammen hatten, haben wir auch immer zusammen gearbeitet, und da haben damals schon die Leute gesagt, wie macht ihr denn das, 24 Stunden euch immer zu sehen? Aber wir haben, glaube ich, so kleine Parallelwelten. Also jeder von uns lebt in einer kleinen Parallelwelt. Das macht sich bei ganz vielen Kleinigkeiten bemerkbar, dass wir einfach, wir leben nicht nebenher, das ist dann die falsche Interpretation, sondern Unsere Welten haben so kleine Ports, wo man dann immer so beim anderen reinkommt und dann geht man halt wieder raus in seine eigene kleine Welt und macht da sein Ding. Und deshalb weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich auch nicht später mal beim Lidl Freizeitanzüge im Doppelpack kaufen und dann die gleichen Fahrräder vor uns herschieben mit den zwei gleichen Hündchen vorne drin. Keine Ahnung, irgendwie auch süß, warum nicht? Aber nee, also wir brauchen wirklich Raum. Raum, 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 Raum. Und dabei belasse ich es jetzt, weil sonst, ja, ich habe gesagt, ich mache vielleicht nochmal eine Beziehungsfolge. Wenn da irgendjemand sich angesprochen fühlt, wenn jemand Bock hat, mit mir darüber zu quatschen, dann meldet euch mal gerne. Genau. So, dann gibt es ein paar Fragen zu unseren Kindern. Das ist mir schon klar, dass euch das auch interessiert. Ich möchte da allerdings nichts zu antworten, weil die Kinder, die sollen weder im Podcast noch auf Social Media irgendwie in persönlicher Form mit persönlichen Informationen explizit genannt werden oder hervorkommen oder so. Das ist einfach meine Policy, das möchte ich nicht. Wenn man mal ein Stimmchen im Hintergrund hört oder mal, keine Ahnung, einen Fuß sieht oder so, das okay, aber ich werde das auf jeden Fall nicht forcieren, ich möchte das nicht. Und sie kommen schon genug vor, indem sie einfach meine Kinder sind. Natürlich alles, was ich mache, alles, was ich sage, betrifft auch irgendwie irgendwann mal sie. Ich bedenke auch tatsächlich, dass ich die Sachen, die ich jetzt hier aufnehme, die ich erzähle, die ich preisgebe, dass sie vielleicht irgendwann später, wenn sie dazu Lust haben, sich das anhören werden oder vielleicht überhaupt, ich weiß nicht, ob das überhaupt dann noch geht, ob das dann noch da ist, ich weiß nicht, aber das ist schon im Hinterkopf und ich finde das eigentlich ganz, eine ganz schöne Vorstellung, dass das so ein bisschen, ja, da alles so ein bisschen festgehalten wird. Außerdem formuliere ich ja auch die Dinge so, dass so wie das einfach bei uns im Alltag auch ist. Also die Kinder haben sehr viel Wissen über ihre Eltern. Also wir kennen uns alle sehr gut, sage ich mal, sehr in- und auswendig. Wir sprechen über viele Sachen. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass die Kinder viel teilhaben an unserem Leben. Also an unserem Erwachsenenleben. Unser Mama, Papa, Jessie, Peter, keine Ahnung. Also ist da wirklich alle Anteile der Person, nicht nur Rollen, sondern auch Anteile der Person, auch den Kleinen, schon bekannt sind. Und das finde ich total schön, dass euch das interessiert. Und bedanke mich auch da für die lieben Fragen. Ja, so, ich schaue mal, was es noch gibt. Es gab auch so ein paar Quatschfragen, die beantworte ich nicht. Zum Beispiel, Paddy oder Angelo? Sage ich jetzt mal nichts weiter zu. Ja, dann wollte noch jemand wissen, warum wir von Berlin dahin gezogen sind, wo wir jetzt wohnen. Da ist mir aufgefallen, tatsächlich, ich habe da so viel drüber gesprochen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich nicht so ganz thematisiert habe, warum wir das überhaupt gemacht haben. Oder vielleicht doch, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Podcast-Folgen, wo diese Frage aufgelöst werden könnte. Und zwar ist es, glaube ich, wie heißt nochmal die Folge? Über Mut und Übermut, glaube ich. Da reden wir viel darüber. Und ja, dann hatte ich jetzt vor kurzem erst noch über das Thema nochmal gesprochen mit der Alex, glaube ich. Über das Dorf. Dorf ist doch doof, glaube ich. Und dann gibt es noch zwei Berlin-Folgen. Berlin Huba Buba 1, Berlin Huba Buba 2. Da könnte auch was gedroppt werden. Ja, das muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen, weil ich jetzt gerade nicht so Bock habe, auf das Thema nochmal einzugehen. Genau. So, ich schau nochmal weiter gucken. Erzähl mehr über deine Jugend oder Kindheit. Leute, das mache ich auf jeden Fall. Aber dafür wird es einzelne Folgen geben. weil da einfach so viele Themen sind, in die ich da reingehen kann. Und da muss ich erst mal sortieren, welche da überhaupt interessant sind für andere Leute. So. ADHS und Weed. Ja, auch das, Leute, da bin ich gerade ganz heiß in der Planung. Und zwar wird es da, ich war wahrscheinlich im Mai, wird es eine richtige Reihe geben an Folgen zu dem Thema, also Cannabis und ADHS. Da habe ich nämlich sehr viel zu erzählen, beziehungsweise wollte ich sowieso auf dieses Thema Substanzmittelgebrauch nochmal eingehen. Da auch Kindheit, Jugend, beziehungsweise Kindheit natürlich nicht, aber Jugend. Und da gibt es ja auch schon eine Folge Dopamin und Erdbeeren, beziehungsweise zwei, wo ich das schon mal angerissen habe, dieses Thema. Da gibt es auch schon ein paar Infos zum Thema Neurodivergenz und Safer Use oder generell, wie wirken überhaupt Substanzen, wenn man neurodivergent ist, ADHS hat. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, da ist die Expertin Andrea mit mir zusammen am Start. Genau, und es wird aber jetzt, natürlich war jetzt die Legalisierung, jetzt ploppen total viele Themen auf und ich habe jetzt auch schon Kontakt aufgenommen mit anderen auf Insta, anderen Frauen, die sich mit dem Thema nicht nach außen trauen, wo wir ein bisschen halt alle so, ja, Angst vor Blaming haben, obwohl wir vielleicht tatsächlich ja, Patientinnen sind, also das quasi medikamentös zu uns nehmen. Aber das ist ein Riesending, das, was jetzt sich gerade auftut. Es gibt viel über Parenting und Cannabis, das finde ich auch sehr spannend. Alles mega gestempelt, Stigmata hoch 1000. Da möchte ich auf jeden Fall reingehen und da freue ich mich schon richtig drauf, das aufeinander zu dröseln und man einfach wirklich den Menschen mal aufzeigen muss, dass es Unterschiede gibt zwischen den Arten des Konsums und auch den Hintergründen des Konsums von Cannabis, was es kann, warum es so, ja, stigmatisiert ist und wie sich Leute eine Mutter vorstellen, die Cannabis konsumiert, wegen ihrer Neurodivergenz, nämlich irgendwie kiffend auf dem Spielplatz und nichts checkend, keine Ahnung, ist super schwierig und ich muss da noch ein bisschen Mut zusammennehmen, um das wirklich durchzuziehen, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ich hatte tatsächlich auch sehr viel Feedback von euch letztens auf einen Post oder einen Kommentar, den ich unter einen Post geschrieben hatte bei der Kim Hoss, die hatte tatsächlich ein Foto gepostet mit einer, so eine typische Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Pillenbox und hat da in jedes Fach einfach eine kleine Cannabisblüte reingelegt. Das war so ein, habe ich gesehen, das war so für mich so ein Symbolbild. Ja, genau, das ist die Medizin, zeig nochmal, die Medizin, die wir halt täglich sozusagen zu uns nehmen, um einfach Hilfe zu haben bei unserer ADHS, bei unseren Symptomen und eben Menschen das tun, die keine Medikamente nehmen, die gängig sind, also kein Ritalin, kein Medikinet, kein Konzerta, hast du nicht gesehen, sondern sich eben auf den Weg begeben haben und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Die Leute sind unter diesem Beitrag mega ausgerastet, haben bösartigste Kommentare geschrieben, dann haben sich auch wirklich dort ein paar Mütter gemeldet, die eigentlich froh waren, dass es thematisiert wurde und wurden dann halt total zerrissen. Kiffende Mütter und wie unverantwortlich und keine Ahnung. Also es war schon heftig, so heftig, dass am Ende die Kim den Beitrag wieder rausgenommen hat und am nächsten Tag nochmal ja, das auch nochmal thematisiert hat und gesagt hat, Leute, ich habe das rausgenommen, das war mir zu heftig und wer das hier nicht, also ich möchte sie nochmal darauf hinweisen, dass es hier kein Ort ist, wo sich hier so gegenseitig geblamed und gejudged wird, sondern eben ein Austausch stattfinden soll. Darunter hatte ich kommentiert, dass ich mich gefreut habe über diesen Beitrag und dass ich eben jetzt gerade noch meinen Mut sammle, damit ich auch damit irgendwie raus kann und anderen vielleicht Mut mache, dass sie sich dafür nicht mehr verstecken müssen, damit, wenn es ihnen hilft und wenn es medizinisch betreut ist und so weiter und so fort, dann ist es doch eine Sache, die wir wollen alle Hilfe haben. Und ich meine, für ADHS-Medikamente braucht man auch ein BTM-Rezept. Ja, also da muss auch, das kommen die Sachen auch aus dem Safe und man wird schief angeguckt, ja, ist nichts anderes. Genau, dazu wäre echt nochmal cool für euch, die Folge zu hören mit Andrea. Ja, so viel die Planung. Ich würde sagen, das werden sicher so 4 Folgen. Weiß noch nicht, ob ich sie am Stück dann also veröffentliche oder ob ich sie, ja, so häppchenweise euch kredenze. Das muss ich mir noch überlegen. Ich weiß es nicht. Wenn ihr Bock habt dazu, irgendwas zu sagen oder ob ihr da, ja, wie ihr das gerne hättet, wie ihr das hören wollt oder ob ihr das überhaupt gar nicht hören wollt, dann lasst mich das mal gerne wissen. Das würde ich dann in meine Planung mit einbeziehen. Genau. So, kurze Pause. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken. So, was gibt es hier noch? Ja, es gibt noch 2 Sachen, die ich gerne aufgreifen würde. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, weil es beides relativ große Themen sind. Worauf habe ich heute Bock? Ich gucke kurz. Die eine ist kreative Selbstständigkeit als Thema und ob es immer klar war für dich, dass du das machst. Das ist die eine Frage, finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Und die andere ist, hast du das Gefühl, dass Kinder begleiten und Mutter sein die ADHS-Symptome verstärken? Oh, wundervolles Thema, ich liebe es. Die Frage ist jetzt, ja, welches Thema kann ich jetzt noch in diese Folge packen? Ich habe zu beiden Themen auf jeden Fall in den vorangegangenen Podcast-Folgen immer schon Dinge erzählt, weil das natürlich auch meinen Weg total gepflastert hat. Die Entscheidungen in beruflicher Form und natürlich auch die Entscheidung für Familiengründung und so, das sind beides Themen, die sehr präsent sind. Ich überlege gerade, wo das war mit der Achso. Ja, kreative Selbstständigkeit als Thema. Also es ist so, ich habe ja tatsächlich letztes Jahr zu Weihnachten, also 23 Weihnachten, hatte ich einen kleinen Adventskalender für euch in Podcastform online. Da habe ich jeden Tag einen kleinen Teil erzählt, wie ich zum Tätowieren gekommen bin, tatsächlich. Und die Geschichte war dann zum 24. sozusagen zu Ende erzählt, komplett. Und in diesen 24 Geschichtchen wird dieses Thema kreative Selbstständigkeit und ob es immer klar für mich war, dass ich das mal machen werde, eigentlich wird das da gut beantwortet. Ich habe das dann aufgrund von ja Ordnung und Durcheinander, Durcheinander und Ordnung schaffen, so rum, rausgenommen aus meinem Podcast-Channel, damit die Reihenfolge wieder stimmt und hatte mir eigentlich vorgenommen, diese 24 in eine Folge zu packen. Ich, ja, keine Ahnung, sagt mir doch mal, ob ihr das nochmal gern haben wollt, dann würde ich das einfach nochmal zusammentun und dann könnt ihr euch das als ganze Folge anhören. Jetzt sind ja auch einige neue Menschen dazugekommen, die das vielleicht verpasst haben, also mit Sicherheit, weil das ja hier in letzter Zeit ziemlich gewachsen ist, die HörerInnenschaft, das ich ganz toll finde, ich freue mich darüber natürlich super. Genau, ich würde das dann einfach nochmal in eine Folge zusammenschneiden und dann würde ich das nochmal hochladen. Damit könnte man diese Frage auch wirklich gut abdecken. Dann müsste ich das jetzt nicht nochmal erzählen. Ich würde das so gerne machen, glaube ich. Sagt mir mal bitte, ob ihr das wollt oder nicht. Ist immer doof, wenn keiner antwortet, ne? Ich Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ihr jetzt gerade in euren Köpfen denkt, ja, kein Bock, interessiert mich nicht, oder, oh ja, macht das mal bitte. Ich höre es nicht. Das ist halt Podcast, ja. Gut, dann gehe ich als letztes auf die Frage ein. Hast du das Gefühl, dass Kinder begleiten und Muttersein die ADHS-Symptome verstärken? Ja, würde ich jetzt mal ganz klar dazu sagen, denn wenn es nicht so wäre, hätte ich mein ADHS wahrscheinlich gar niemals herausgefunden. Denn das ist einfach so, dass dieses ganze Sein ohne Kinder, auch in Beziehungen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben eine Beziehung, wo jeder von uns sehr viel Raum hat und eben seinen Scheiß durchziehen kann, so wie er das braucht und er das möchte, haben wir also auch beide, eben auch ich bleibe jetzt mal bei mir, Strategien entwickelt, wie das Leben für uns oder für mich gut funktioniert. Und wie ich gut funktioniere und wie ich mich wohlfühle und so ein bisschen Pipi Langstrumpf-mäßig auch, dass ich alles so hingebaut und gebastelt habe über die Jahre, wie es mir mein Inneres vorgegeben hat. Immer wenn ich eine kleine Blockade gemerkt habe, habe ich mich zur Seite gewendet oder umgedreht und habe nach einem anderen Weg gesucht. Das ist tatsächlich ja auch eine Stärke, denke ich, von ADHS, dass wir ja so lösungsorientiert sind und dabei in viele Richtungen schauen können und Dinge miteinander verknüpfen können, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Aber für mich war das schon immer so, dass ich dachte, hier geht's mir nicht gut, das passt mir nicht, ich mag nicht diese und jene Routinen am Tag oder ist jetzt zum Beispiel beruflich auch früh aufstehen, ist scheiße, kriege ich nicht hin, pünktlich sein, schaffe ich nicht. Dinge, die ich nicht ganz so sehr als Manko gesehen habe, sondern einfach für mich schon immer klar war, ja, ich muss das ja so gar nicht machen. Vielleicht gibt es ja für mich eine andere Möglichkeit, das so zu tun, wie das für mich einfach passt. Und das zieht sich wirklich durch jeden Lebensbereich, egal ob das beruflich ist oder privat, Kleinigkeiten, Abläufe, die man zu Hause hat, in seinem Zuhause, Dinge, die man braucht, um ja irgendwie, dass alles gut funktioniert, dass es schön ist. Also ich hatte da auch nie irgendwie einen Leidensdruck oder so, denn das kommt ja eben erst, wenn man vom Außen so sehr, sage ich jetzt mal, gebremst wird oder so sehr aufgezeigt bekommt, dass man vielleicht anders ist und anders nicht gut ist, dass man dann eben mehr irgendwelche negativen Dinge entwickelt, ne? Dass man zu viel nachdenken muss, dass man irgendwas kompensieren muss, indem man zu viel, Süßigkeiten isst oder generell zu viel irgendwie in sich reinstopft oder vielleicht sogar ein Problem entwickelt mit Alkohol und anderen Drogen. Das sind so Sachen, das passiert ja alles, weil wir quasi vom Außen irgendwie in unserem Sein gestört werden. Ne? Es wird immer von Störung gesprochen, ADHS ist eine Störung. Am Ende ist es eigentlich so, dass die Störung von außen kommt. Also wir sind eigentlich richtig, so wie wir sind. Unser Gehirn funktioniert richtig, aber es ist einfach nicht dafür ausgelegt, in dieser irgendwie genormten Gesellschaft zu funktionieren. Ja? Also die Störung ist außerhalb und wir funktionieren richtig, denn wir haben einfach nur andere Wege für die Dinge, andere Sichtweisen, andere, das ist nichts, was irgendwie, das, was eine Störung ausmacht. Zumindest von innen, ne? Das will ich mal dazu sagen. Und so hart das jetzt auch klingt, ich muss jetzt ja irgendwie die Kurve schaffen zum Thema Elternschaft, Kinder und so weiter. Das ist tatsächlich so, dass die Kinder, also diese Menschen, die dann da auf einmal mit in deinem Leben sind, die sind ein Außen, was natürlich in irgendeiner Form auch Störungen hervorruft. Ja, das klingt jetzt echt ein bisschen fies, aber das ist wirklich ganz unemotional gemeint. Also das ist wirklich, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben kann. Also vorher war sozusagen alles in meiner Hand. Ich konnte das machen, wie ich wollte. Ich habe meinen Job so gelegt, wie ich wollte. Ich konnte irgendwie ausschlafen, weil ich eine Nachteule bin, bin ich lange wach. Dann bin ich spät aufgestanden. Also habe ich gesagt, gut, Tattoo-Termine ab 12 ist super. Habe ich jahrelang so gemacht. Ich habe dann irgendwann meinen Laden so gemacht, dass ich daneben wohne, damit dieses zu spät kommen nicht mehr so schlimm ist. Ne? Dann waren manchmal meine bestellten KundInnen schon vor mir da, aber das war nicht so schlimm, weil ich musste ja nur kurz die Tür nebenan rein. Also ich habe mir die Dinge so gebaut und gebastelt, wie ich wollte. Und als ich dann eben Kinder bekommen habe, da war das halt erstmal, da war das eben vorbei. Ne? Und da gibt es einfach so viele, jeden Tag so viele Punkte, an denen man nicht mehr das machen kann, so wie es für einen gut ist, sondern dann muss man natürlich einfach seine Ressourcen mindestens teilen. Man muss seine Energie teilen und auch seine Gedanken, also das dringt ja überall vor. Ne? Es kommen viele neue Gedanken hinzu, die man täglich hat, die man auch manchmal abends und nachts noch hat. Mental Load ist ein riesen Paket. Das ist so voll, dass es immer kurz vorm Bersten ist, an was man alles denken muss. Ne? Das sind auch so Dinge wie Termine vereinbaren für die Kinder. Das ist ja für einen selbst eben manchmal schon schwierig, dran zu denken an diese Termine, das zu managen. Diese Sachen sind, also Mental Load ist ein großes Ding, was diese Störung sozusagen verursacht. Und Sorgen, das kennen auch wirklich alle Eltern, glaube ich, einfach diese vielen Sorgen, die man ständig hat und diese ständigen neuen Sorgen, die immer noch dazukommen. Das ist auch etwas, was sich irgendwie als in dem System als Störung von außen genau, also all diese Dinge und am Ende bleibt halt nur noch ganz wenig, ganz wenig Platz für die Person, die eigentliche Person, ne? Also die kleine Jessie ist dann wirklich mini klein mit Hut, wie man sagt, und kommt gar nicht so richtig nach links und rechts mehr voran und muss sich irgendwie an so viel halten und an so viel denken und so viel tun und diese Dinge, die dann in meinem Kopf sind und raus wollen, zum Beispiel kreativ sein, ist für mich etwas, was sehr wichtig ist, wenn ich das nicht zum Ausdruck bringen kann nach außen, wenn es zugestopft ist, diese ganzen Löcher, wo das sonst immer raus kann, das stelle ich mir so vor, und dann sind die Löcher verstopft und dann kriegt man Kopfschmerzen. Dann ist es wirklich wie so ein Stau, dass die Ideen, die man hat, ich habe das nun mal, ich habe am Tag 100 Ideen, davon muss ich immer so eine Handvoll, muss ich immer gleich in die Tat umsetzen. Wenn ich das nicht tue, geht es mir schlecht. Ja, also das ist individuell jetzt bei mir, so wie es bei anderen ist, weiß ich nicht. Jeder kennt die Thematiken so oder so. Bei mir ist es so. Und ja, dann fühlt sich das einfach irgendwann furchtbar an. Gleichzeitig hätte ich auch kaum Energie dafür, überhaupt diese Sachen zu machen. Klar, ne? Also das ist wie so ein Haufen, der immer größer wird und du findest dann nichts mehr. Du denkst so, wo bin ich eigentlich? Ne? Ich bin irgendwie weg. Hallo, wo bin ich? Ja, und da ist es mir eben zum ersten Mal passiert, dass ich, das war so ein schleichendes Ding. Also ich habe dann schon mehr währenddessen gemerkt, dass ich dachte so, okay, das ist halt, ne, weil ich jetzt Mutter bin und weil das so ist, dass da werde ich mich jetzt dran gewöhnen, da muss ich mich so reinruckeln. Das geht dann bestimmt irgendwann. Ich hatte ja zwischendurch auch glücklicherweise, hilfreicherweise Hyperfokusse auf Themen wie Schwangerschaft, Geburt, bedürfnisorientierte Erziehung. Also was da tauche ich ja dann immer völlig ein in diese Themen. Das hat mir auch geholfen, dass ich da so ein bisschen besser durchgekommen bin und dass da nicht so schlimme Symptome, also weil ich da mich dann für das Kind sozusagen so interessiert habe und für alle Themen rund um das Kind, dass ich die Probleme dann erstmal nicht so gespürt habe. Aber dann, es gab dann einfach zwei, drei Entwicklungen, wie dann dieser Umzug und das Haus zu kaufen, da war ich ja gerade frisch das zweite Mal Mama, da hat es irgendwann einfach reingehauen. Das war dann zu viel. Und da habe ich dann einfach, ja, ich weiß nicht, ich konnte es nicht bezeichnen, Mama-Burnout, Depression, das war das Erste, was so in den Raum kam, ja, da hatte ich dann das Gefühl, oh, irgendwie ist mein ganzer Tag ist irgendwie gecrashed. Alles ist so anders als vorher und nicht von mir bestimmt, sondern fremdbestimmt, vom Außen. Und ich habe mich so hilflos gefühlt, dass ich nichts tun kann. Gleichzeitig muss ich aber für meine Kinder da sein. Und es ist super schwierig, ja. Genau, und deshalb, die Geschichte habe ich schon in irgendeiner Folge erzählt. Klar, ich bin dann halt deswegen zur Therapie gegangen. Und da kam ja dann erst im Laufe der Zeit eben diese ADHS-Diagnose. Und jetzt kann ich mir das alles total super herleiten. Logisch, alles so logisch. Gleichzeitig bedeutet natürlich die Diagnose nicht, so, Sie haben ADHS, jetzt wissen Sie Bescheid, jetzt geht es Ihnen besser. Nee. Ja, das wäre vielleicht auch so, jetzt mal utopisch gesprochen, hätte ich jetzt keine Kinder und hätte jetzt diese Stellschrauben vor mir liegen. Okay, du suchst dir einen anderen Job, wo das besser passt. Du guckst, dass du da wohnst, wo es dir gut geht. Du nimmst dir diese und jene Zeiten vor, wo du Dinge nur für dich tust. Also, dass man irgendwie überhaupt erstmal einen Lösungsvorschlag vor sich ausgebreitet hat, der nicht so riesengroß ist, das nicht so ein Katalog ist. Und dann sich sagt, okay, dann, ne, ich gehe zur Ergotherapie, ich connecte mich, suche mir vielleicht eine Selbsthilfegruppe. Es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, die individuell genutzt werden können. Und dieses Elternding, Mutterding obendrauf, Leute, es ist so, ich muss es sagen, macht es einfach schwieriger. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwieriger, ja. Jeder empfindet natürlich seine Situation so, wie er sie empfindet und das ist auch genau richtig. Also nur weil jetzt jemand keine Kinder hat und alleine lebt, heißt das nicht, dass das dann easy ist, wenn der ADHS hat. Nee, weil es ist ja seine persönliche Welt und so wie er oder sie das eben erlebt und braucht. Und deswegen will ich jetzt damit gar nicht sagen, ach guck doch mal, ihr habt ja alle keine Kinder, habt keine Ahnung. Das ist Quatsch, ja, also es ist totaler Quatsch. Weil jeder fühlt so, wie er fühlt, ja. Das will ich immer auf jeden Fall noch dazu sagen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass hier nichts abgesprochen wird anderen. Das ist auch was ich meinen Kindern immer sage, wenn die Kinder es gerade fühlen, dass es schlimm ist, wenn sie, weiß ich nicht, sich den Kopf gestoßen haben, aber der Knall eigentlich lauter war als der Schmerz letztendlich dazu, dann kann ich das trotzdem nicht bestimmen, wie sehr sich das für das Kind angefühlt hat, wie schlimm es sozusagen für das Kind ist. Ja, es ist so schlimm, wie das Kind und oder auch die Person einfach es empfindet. So, das muss ich mal da sagen, das ist mir wichtig. Ja, also für mich ist es schwieriger in der Vorstellung, die Vergangenheits-Jessie, die allein war ohne Kinder, wenn sie da gesagt bekommen hätte, hier ADHS, dann hätte ich wahrscheinlich mich über meine zusätzlichen Superkräfte gefreut, die ich ja eh schon irgendwie gespürt hätte, hätte geguckt, wie kann ich die noch besser einsetzen und hätte auch festgestellt, ja, super, ich habe ja schon vieles so für mich hingebaut. Was kann ich noch tun? Das wäre mir vielleicht so leichter gefallen. So bin ich aber tatsächlich eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und muss das immer mit einbeziehen, wie das mit den Kindern ist. Und für mich ist tatsächlich eines der größten Schwierigkeiten Unterbrechungen. Also ich finde, meins ist so eins meiner Themen, wenn ich unterbrochen werde. Denn ich habe für viele Dinge, egal was es ist, irgendwelche Alltagssachen, die erledigt werden müssen. Erstens prokrastiniere ich, dazu gibt es ja auch schon von mir viele Inhalte, auch auf Insta und ich prokrastiniere und wenn ich diese Sache dann aber in Angriff nehme, darf ich dabei nicht unterbrochen werden, sonst kriege ich das halt gar nicht hin, beziehungsweise fühlt sich das richtig doof an, weil ich bin dann gerade so dabei, mache das und dann kommt irgendeiner, eins der Kinder oder es ruft, was weiß ich, es ruft der Kindergarten an, das Kind muss abgeholt werden, ich weiß es nicht, irgendeine Unterbrechung. egal wie wichtig das dann ist, es ist so furchtbar nervig. Also ich bin dann so davon gestresst sofort und auch durcheinander. Ich weiß dann, kann dann auch gar nicht entscheiden, was ist denn jetzt wichtig oder muss ich das jetzt sofort liegen lassen, kann ich das zu Ende machen. Also ich habe schon allein bei so ganz kleinen Sachen, das ist dann wirklich, kann zu einer Schwierigkeit werden. Das ist das Gleiche, wenn ich hyperfokussiere, was einfach recht oft bei mir passiert. Das ist ein sehr ausgeprägtes Symptom bei mir. Das haben, glaube ich, nicht alle Menschen so oft wie ich. Ich habe das jetzt sehr, sehr oft. Und da ist auch sowas, da bin ich so schon allein davon gestört und genervt, wenn ich aufs Klo muss. Wenn ich hyperfokussiere und ich merke, ich muss wirklich so super dringend aufs Klo, dann bin ich richtig davon, also ich bin dann aggressiv davon, weil ich will dann nicht aufhören, an der Sache zu arbeiten, an der ich gerade arbeite, was es auch immer ist, und halte mir das so lange zurück, bis es einfach schon gar nicht mehr geht. und so ist es eben auch, wenn dann ein Kind kommt und sagt, Mama, kannst du mal, ich brauche mal, Mama, Mama, oder ich höre, die Kinder streiten sich und schreien oder irgendwas. Egal, wie ich da unterbrochen werde, es sind fast körperliche Schmerzen. Ich weiß auch nicht, das ist wirklich, das ist ein crazy Ding, dieser Hyperfokus. Und das habe ich ja früher halt einfach nicht gemerkt, weil da war nur ich. Ich habe da mein Ding durchgezogen, ich konnte das machen. Ich habe nächtelang irgendwelche Tätowiervorlagen gemalt. Ich habe dabei 100 Zigaretten geraucht. Ich habe dabei Musik gehört oder Fernsehen geglotzt. Alles auf einmal. Das sind alles so Sachen, solche Sachen kann man ja nicht mehr durchziehen heute, ne? Also es ist halt super schwierig, so Sachen halt zu machen, wenn man eben Kinder hat, ne? So, das, viele Sachen davon sind wirklich lustig, aber viele Sachen sind einfach auch gar nicht lustig, weil sich das einfach scheiße anfühlt, ja. Und was könnte ich noch als Beispiel bringen? Der Haushalt, ja klar, der Haushalt, der sich natürlich potenziert. Je mehr Familienmitglieder in dem Haushalt leben, desto mehr Haushaltsaufgaben hält das halt auch bereit, ja. Und wenn ich dann, das ist halt der Klassiker, das kennen, glaube ich, auch viele. Ich weiß nicht, ob das nur so ein ADHS-Ding ist, aber es ist wirklich so, man geht in einem Raum los, möchte, was ist denn so ein gutes Beispiel? Ich will das Fenster im Wohnzimmer putzen. Ich nehme mir einen Eimer und einen Lappen, habe heißes Wasser drin und das Seifenzeug fürs Fenster. Dann gehe ich ins Wohnzimmer, sehe ich auf der Fensterbank stehen noch Gläser von gestern. Denke ich mir, gut, stell das kurz ab, nehme die Gläser und will diese Gläser schnell in die Spülmaschine einräumen. Auf dem Weg dahin muss ich durchs Kinderzimmer und sehe da dreckige Wäsche. Die schnappe ich mir natürlich auch noch. Irgendwann stehe ich da, habe 1000 Sachen in der Hand. Don't go back with empty hands, ne? Das ist ja eigentlich auch ein Prinzip, was recht effektiv funktioniert, aber in dem Fall stehe ich dann irgendwann da und denke so, okay, was wollte ich jetzt? Egal, ich schmeiße dann meistens die Wäsche einfach mal schnell ins Bad rein, das fliegt dann da auf dem Boden irgendwie, dann gehe ich in die Küche, habe die zwei Gläser, mache die Klappe auf von der Spülmaschine, oh scheiße, die Spülmaschine ist voll, okay, stelle die Gläser ab, räume die Spülmaschine aus. Dann sehe ich irgendeinen Topf, keine Ahnung, ist irgendwas nicht sauber geworden, dann mache ich das erstmal. Also es ist ständig diese Impulse, ich gehe denen immer nach. Also ich bekomme einen Impuls, ne, entweder ja optisch, meistens optisch, sehe was, okay, das muss auch erledigt werden. Dann fange ich damit an. Ich liebe Sachen gleichzeitig zu machen. Früher habe ich immer gedacht, ach, ich bin voll cool, weil ich alles gleichzeitig mache, ist voll super und irgendwann ist alles fertig. Leider ist es aber gar nicht so, weil ganz oft dann überall so kleine Krater entstehen in der Wohnung, wo einfach irgendwelche vergessenen Sachen, die ich angefangen habe, die dann da einfach immer noch liegen oder stehen oder, ne, also ich komme dann abends, ist der Tag zu Ende, dann will man sich auf die Couch fläzen, bisschen noch daddeln und dann steht da ein Eimer mit kaltem Wasser und Fensterputzlappen. Ach ja, stimmt, eigentlich wollte ich heute Morgen ja Fenster putzen. Und so läuft das einfach die ganze Zeit mit 1000 Dingen im ganzen Haus. Zudem vergisst man natürlich ständig Sachen. Ja, also ich merke das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel deutlicher, dass diese ganzen ADHS-Geschichten, seit ich in dieser neuen Rolle als ja, Mutter, Familien, Unternehmen, Betreiberin, keine Ahnung, fungiere, dass ich da auf jeden Fall stärkere Symptomatiken habe. Aber es gibt ja auch coole Sachen, die auch stärker ausgeprägt sind und sein dürfen. Das ist nämlich schön. Damit will ich jetzt gerne abschließen, weil das Thema, da kommen wir, glaube ich, nie zum Ende. Aber abschließend kann ich sagen, dass Kinder haben auch unglaublich viel Dinge aus einem herauslässt, die positiv sind. Nämlich sind wir da auch alle so ein bisschen vom Peter-Pan-Syndrom betroffen. Ne? Wir wollen eigentlich auch gar nicht so richtig erwachsen sein und so Erwachsenen-Sachen machen und so. Das ist irgendwie sowas, Und wenn ich dann mit meinen Kindern spiele oder wir verbringen Zeit zusammen, dann ist das unheimlich frei. Also man ist dann wirklich sehr, sehr nochmal selber Kind. Man benutzt andere Sprache, man ist albern wie Sau, man hüpft irgendwie rum. Letztens bin ich mit meinen Kindern irgendwie Parcours durch die ganze Bude gelaufen und man denkt sich so, während man irgendwie von einem Sofakissen aufs andere hüpft, ja, einfach so witzig, wann hat man das letzte Mal gemacht und wie befreiend fühlt sich das an? Die Kinder, die wecken da was in einem, was ausgelebt werden will. Also ich glaube, viele, viele Menschen mit ADHS haben dieses Peter Pan-artige, dass sie einfach wild sind. Dass sie wild sind, dass es raus will, dass sie ein stark ausgeprägtes Bedürfnis haben, da irgendwie sich nicht anzupassen und keine Erwachsenensachen irgendwie zu machen. Und das macht man nicht und dies macht man nicht. Und wenn man mit seinen Kindern zusammen ist, fühlt man sich da wirklich frei und unbeobachtet. Ne? Da kann man wirklich alles machen. Kann man auch mal in der Nase bohren in Ruhe. Oder, keine Ahnung, mal pupsen oder so. Die Kinder lachen dann. Das ist wundervoll. Also ich finde das wirklich sehr befreiend. Und das ist ein Teil daran, ein Teil, den ich sehr mag. Genau. Ja, da würden mir jetzt wahrscheinlich noch mehr Beispiele einfallen. Aber ich würde sagen, das ist jetzt der letzte Punkt gewesen und ich finde es so super. Leute, es ist jetzt eine Stunde draus geworden. Hätte ich gar nicht gedacht und ich würde das wirklich gern ab und zu wiederholen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich da nochmal total bedanken bei euch, dass ihr so tolle Fragen geschickt habt und auch wirklich so vielseitig. Das zeigt mir auch, dass die Leute, die mir folgen, auch so vielseitig interessiert sind wie ich und dass wir im Prinzip über alles reden können, über alles und jeden. Ja, das liebe ich ja. Das ist ja genau meine Welt. Ich interessiere mich einfach hauptsächlich für Menschen und was sie so machen und wie sie so sind und wie wir halt alle zusammen so kleine, feine Gemeinsamkeiten haben und dann doch wieder total unterschiedlich sind. Und ja, bevor ich mich da jetzt wieder so rein verliere, möchte ich jetzt hier meinen kleinen Monolog Mono-Deep Talk beenden. Und ich weiß gar nicht, wieso sage ich jetzt noch zum Schluss? Ja, lass uns das wieder machen. Ich werde jetzt hier auch, denke ich, glaube ich, so gut wie gar nichts schneiden. Das finde ich auch richtig cool. Macht mir richtig Bock. Einfach mal so frei raus. Ja, also, ich wünsche euch einen schönen Tag oder auch jetzt eine schöne gute Nacht, wenn ihr das zum Einschlafen gehört habt, obwohl ich nicht weiß, ob das geeignet ist zum Einschlafen. Checkt auf jeden Fall nochmal die passenden vorigen Folgen zu bestimmten Themen. Ich habe das immer mal wieder aufgegriffen und ja, würde mich sehr, wirklich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung irgendwie zukommen lassen könntet, irgendwie ein Sternchen oder, also eins natürlich nicht nur. und ja, auch gerne Kommentare, Fragen über den Podcast-Kanal, wo ihr hört, bei Instagram. Don't hesitate, ihr könnt wirklich mir schreiben und mich kontaktieren. Ich finde es richtig schön, mir macht das total viel Spaß. Noch, wer weiß, wie das mal irgendwann ist, aber jetzt habe ich richtig Bock drauf. Also, ja, ich sage jetzt Tschüss, bis bald und Küsschen!